An Pfingsten geht es um die Botschaft, die Gott für diese Welt hat, um das Evangelium, kann man sagen. Und diese Botschaft wurde an diesem Tag auf vielen verschiedenen Sprachen den Menschen näher gebracht. Und wie ich eingangs schon einmal sagte, kann es eine Sprache der Angst sein, die sich in eine Sprache der Liebe vorher verwandelt. Man kann das Evangelium auf unterschiedliche Arten und Weisen weitergeben und es wird dementsprechend dann auch eine unterschiedliche Wirkung bei den Hörern entfalten. Und daher möchte ich heute Morgen an diesem Pfingsttag einmal mit euch einen Blick auf diese eine Botschaft werfen, die wir als Christen für diese Welt haben und die wir selber vor Augen haben und weil wir sie selber so aufgenommen haben, auch dementsprechend weitergeben. Und ich werde das auf eine Art und Weise tun, die nicht von mir stammt, sondern die ich übernommen habe. Und einige aus unserer Gemeinde kennen sie auch schon, andere aber doch nicht. Deswegen werde ich es einmal hier tun und dachte mir, es ist ein wunderbarer Anlass, dass wir neue Stühle haben nach über 30 Jahren, dass wir diese Stühle nehmen und einmal anhand von diesen Stühlen das Evangelium aus zwei verschiedenen Sichtweisen uns einmal anschauen. Es gibt einmal die modernere, die etwas neuere, man könnte sagen auch juristische Version, mit der die meisten von uns in der westlichen Kirche vertraut sind und mit der die meisten von uns groß geworden sind, die wir kennen. Und es gibt eine andere, etwas ältere, aus der orthodoxen Kirche kommenden, von den ersten Kirchenvätern sehr stark geprägte Version des Evangeliums, die näher an dem dran ist, wie die ersten Christen das Evangelium gehört und verstanden hatten. Man könnte es also auch eine Wiederherstellungssicht nennen. Und ich werde uns nun, wie gesagt, anhand dieser beiden wunderbaren Stühlen einmal den Kontrast von diesem juristisch-gesetzlichen Verständnis der Errettung geben und das Verständnis, das uns die Wiederherstellung zeigt. Und ich fange zunächst einmal mit der uns eigentlich vertrauten moderneren Sicht von Errettung an. Am Anfang schuf Gott, hier in diesem gelben Stuhl dargestellt, den Menschen, hier in grün. Und er hat uns Menschen geschaffen, in seinem Abbild zu sein, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln und mit Gott Gemeinschaft haben. Aber die Menschen haben gesündigt und sind von Gott weggefallen. Und weil sie gesündigt haben, sind sie selbst voller Sünde geworden. Die Sünde war ein Teil ihrer Natur, aber weil Gott heilig ist und weil Gott gerecht ist und weil in ihm keine Sünde ist, kann er nicht mit der Sünde zusammen sein und hat sich deswegen von den Menschen abgewandt. Aber weil Gott die Menschen so sehr liebt, hat er sich damit nicht zufrieden gegeben und er ist in Jesus Christus selber Mensch geworden, ist an die Stelle der Menschen getreten. Und in Jesus hat er uns Menschen gezeigt und vorgelebt, wie wir Menschen eigentlich mit Gott leben sollten. In einer absoluten Verbindung mit dem Vater im Himmel. Sich niemals von ihm abwendend und in Übereinstimmung mit seinem Willen. Aber am Ende von dem Leben von Jesus wurde er hingerichtet. Und in dem Moment, wo er am Kreuz hing, passierte das Undenkbare. Gott nimmt die Sünde und legt sie auf Jesus drauf. Und am Kreuz wird Jesus zur Sünde und erfährt die volle Trennung, den vollen Zorn Gottes. Und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn Gott hat sich in diesem Moment, wo er zur Sünde wurde, von ihm abgewandt. Und er erlebte die volle Härte von der Trennung und dem Zorn Gottes an diesem Kreuz. Wenn wir nun als Sünder, die wir sündig sind als Menschen, daran glauben, dass Gott das getan hat, dann sagt uns die Bibel, dass wir die Gerechtigkeit Jesu anziehen wie ein Kleid. Die Gerechtigkeit Jesu wird uns angerechnet, als wenn es unsere eigene Gerechtigkeit wird. Und Gott sieht in uns die Gerechtigkeit Jesu. Es ist so, wie Martin Luther einmal gesagt hat, wir sind ein großer Haufen Mist als Menschen, aber durch die Errettung der Sünde ist es so, als wenn Schnee auf uns gefallen wäre und dieser Misthaufen wurde überdeckt mit weißem, reinen Schnee, der auch den Gestank überdeckt. Von der Natur her sind wir immer noch ein Misthaufen, aber durch die Gerechtigkeit Gottes ist die Sünde, ist der Misthaufen jetzt bedeckt. Und deswegen kann uns Gott annehmen. Das gilt, wenn wir an Gott glauben, wenn wir ihm vertrauen. Aber all diejenigen, die weiterhin sagen, ich verharre in meiner Sünde, ich glaube nicht an Gott, ich möchte ihm nicht vertrauen, für die, die das tun und sich weiter von Gott abwenden, wendet sich auch Gott von ihnen und ihrer Sünde ab. Und wenn sie eines Tages sterben, sind sie dazu verdammt, in die Hölle zu kommen und von Gott getrennt zu bleiben. Das ist das gesetzliche Verständnis des Evangeliums, eine etwas modernere Version davon, hauptsächlich durch Anselm von Canterbury und seiner Satisfaktionslehre bei uns sehr bekannt geworden. Die ältere Sicht des Evangeliums, die näher an den Kirchenvätern dran ist und ein Verständnis von Wiederherstellung hat, die sieht folgendermaßen aus. Am Anfang schuf Gott den Menschen, und er schuf ihn zu seinem Bilde, damit seine Herrlichkeit sich in ihm widerspiegelt und er mit dem Menschen gemeinsam Gemeinschaft haben kann. Aber der Mensch hat sich entschieden, ich brauche keinen Gott, ich bin unabhängig. Er hat gesündigt und als Folge der Sünde wurde der Mensch der Sinnlosigkeit und dem Tod ausgesetzt. Er hatte den Sinn seines Lebens, in einer guten Gemeinschaft mit Gott zu leben, verfehlt. Sinnlosigkeit am Ziel vorbei, ohne Sinn. Und der Tod kam in das Leben der Menschen. Also das große Problem, das diese Sicht des Evangeliums von vornherein adressiert und darauf abzielt, ist kein juristisches Problem von Schuld oder ein persönliches Problem von Schuld, obwohl das auch ein Teil von all dem ist, sondern das große Problem, in das das Evangelium adressiert, auf das es sich anspricht, ist, dass wir Menschen dem Tod und der Sinnlosigkeit mit der Sünde ausgesetzt wurden. Aber Gott hat uns Menschen geliebt und er ist selber in Jesus Mensch geworden, um in die Menschheit hineinzukommen, damit er die Menschheit von innen heraus heilen kann, in die Menschheit hinein, um sie von innen heraus zu heilen. Und er ist in diese Welt gekommen. Und was ist passiert? Hier ist eine Frau, die, weil sie eben der Sinnlosigkeit und dem Tod dieser Welt ausgesetzt wurde, schon 5-mal geheiratet hat, von Mann zu Mann weitergegangen ist. Und mit dem Mann, mit dem sie jetzt lebt, ist sie auch nicht verheiratet. Und sie sucht in ihrem Leben diese eine Liebe und findet sie nicht. Und was passiert? Gott kommt zu ihr und setzt sich zu ihr an einen Brunnen und begegnet ihr und sagt ihr, ich bin das lebendige Wasser und ich werde dich lieben. Hier ist ein Mann, der aufgrund von Gier und aufgrund seines Ehrgeizes sich entschieden hat, ein Steuereintreiber zu werden. Er kollaboriert, er arbeitet mit den römischen Besatzern zusammen. Und er ist Teil eines unterdrückenden Systems, bei dem er seine eigenen Landsleute hintergeht und ausbeutet. Und die Folge davon ist natürlich, dass er von seinen eigenen Mitmenschen geächtet wird und ausgestoßen wird. Er hat Reichtum, er hat Einfluss und Macht, aber keiner möchte mit ihm befreundet sein. Keiner ist bereit, mit ihm sich zu zeigen oder mit ihm ein Essen zu teilen. Und was passiert dann? Gott kommt in sein Leben und er spricht ihn an und sagt, Zachäus, Zachäus, komm runter von deinem Baum. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte zu dir nach Hause kommen und mit dir zusammen essen, obwohl das kein anderer möchte. Und am Ende der Geschichte sagt er, heute hat dieses Haus hier Rettung erfahren. Und wir sehen hier eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde Und die religiösen Wortführer packen sie und wollen sie steinigen und haben sie schon verurteilt. Und sie zerren sie zu Jesus, zu Gott, und schmeißen sie dort vor ihm, vor seine Füße, um zu sehen, was er tun wird. Und was tut Gott? Er geht zu ihr und er kniet sich neben ihr hin, in den Staub. Und er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und zu der Frau sagt er, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und hier haben wir einen Mann, der, weil wir eben in einer Welt leben, die der Sinnlosigkeit und dem Tod ausgeliefert ist, ohne eigenes Verschulden von Geburt an eine körperliche Krankheit hat. Er kann nicht gehen, er ist gelähmt. Und was passiert, als er in die Gegenwart von Gott getragen wird? Gott sagt, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und als wir Menschen, angetrieben von Angst und von Stolz, und weil wir unser Machtsystem, das wir hatten, erhalten wollten, gewaltsam Gott packen und ihn betrügen, ihn anspucken, ihn verhöhnen, ihn geißeln, ihn verurteilen und ihn am Kreuz nageln, was sagt Gott da? Ich vergebe euch. Und wenn wir Menschen irgendwann einmal diesem endgültigen Zerfall der Schöpfung, diesem Tod und der Sinnlosigkeit, der wir ausgeliefert sind, einheimfallen und sterben und tot sind und wirklich diese ultimative Trennung von Gott erfahren, da sagt Gott, meine Liebe ist stärker als das Grab und der Tod. Im Psalm 139 sagen wir, auch wenn du dich bei den Toten bettest, so bin ich auch da. Und in Jesus verbindet sich Gott mit uns Menschen selbst im Tod. In seiner unnachgiebigen Verfolgungsjagd, uns Menschen zu gewinnen, wieder zurückzuholen, ist er selbst bereit, nach unten in das Reich des Todes zu gehen und den Tod zu erfahren. Aber Gott sagt auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der soll leben und wird nicht sterben. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Und ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel zu den Toten und dem Totenreich. Und er sagt, es wird eine Zeit kommen, in der die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören und auferstehen werden. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, unter dieser Welt, über dieser Welt, an der Gott nicht ist, an der Gott nicht hingekommen ist. Er erfüllt alle Dinge mit seiner Liebe, weil er selbst die Liebe ist. Und beim Propheten Daniel lesen wir in Kapitel 7, dass der Thron Gottes so beschrieben wird, dass ein großer Feuerstrom von diesem Thron ausgeht. Aus Gottes Herzen fließt dieser Strom der Liebe und der Gnade zu allen, die auf diese Liebe Gottes mit Liebe antworten. Die werden diesen Strom Gottes, diesen Feuerstrom als Wärme, etwas Schönes, als Gutes erfahren. Aber all diejenigen, die sagen, ich möchte das nicht, für die wird dieser Feuerstrom eben nicht Wärme oder Liebe sein, sondern die werden diesen Feuerstrom als etwas Verzehrendes, als etwas Verbrennendes erfahren. Paulus zitiert aus dem Buch der Sprüche, wenn er in Römer 12 sagt, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er durstig ist, dann gib ihm zu trinken. Liebe ihn weiterhin, auch wenn er dir den Rücken zukehrt, auch wenn er dich schlecht behandelt. Paulus sagt aber an derselben Stelle auch, wenn du das tun wirst, so ist es für deinen Feind so, als wenn du feurige Kohlen auf seinem Haupt legst, sammelst. Das Gute, das du ihm tun wirst, wird er nicht als gut erfahren, sondern es wird für ihn eine Qual sein, wie Feuer. Alles, was er aber tun muss, ist eigentlich zu sagen, ich möchte nicht mehr hassen, ich möchte lieben. Und dann wird das Essen und das Trinken, das du deinem Feind gibst, etwas Gutes sein. Dann ist es keine Qual mehr für ihn, keine feurigen Kohlen auf sein Haupt, sondern ihr werdet Gemeinschaft haben können und ihr werdet die Freude eines gemeinsamen Essens teilen können, Tischgemeinschaft haben können. Das ist die Sicht des Evangeliums, die älter ist in der Kirchengeschichte, die näher dran ist an dem, was die Kirchenväter in ihrem Verständnis von dem Evangelium, von der Bibel her, von ihren biblischen Texten her aus herausgezogen haben. Der große Unterschied ist jetzt zunächst einmal, in dieser Version spielt man Gott nicht gegen Jesus aus. Das klingt vielleicht etwas befremdlich, das möchte ich erklären. Wir wollen ja eigentlich niemals Jesus gegen Gott ausspielen. Aber in dieser Version des Evangeliums ist Jesus nicht in diese Welt gekommen, um Gott zu beschwichtigen oder zu besänftigen oder Genugtuung zu verschaffen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns Gott zu offenbaren. Gott und Jesus sind gleich. Sie waren immer gleich. Es gab nie eine Zeit, in der sie nicht gleich waren. Wir als Menschen haben Gott nicht immer gekannt. Aber jetzt, durch Jesus, wissen wir, wer Gott ist. Und Jesus ist gekommen, um uns genau das zu zeigen. Nicht, um Gott zufriedenzustellen und eine Schuld zu bezahlen, die im Raum steht, sondern um uns Menschen Gott zu offenbaren. Paulus schreibt im 2. Korinther, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Er hat nicht geschrieben, dass Gott die Welt mit sich versöhnen musste, sondern die Welt musste mit Gott versöhnt werden. Nicht Gott wollte die Versöhnung und brauchte sie, sondern die Welt brauchte die Versöhnung. Und daher kommt Jesus in unser Leben und er konfrontiert uns in voller Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, mit unserer Sünde und sagt uns, ich vergebe dir. Das ist seine Botschaft. Der zweite große Unterschied aus dieser Sicht des Evangeliums ist, dass sich Gott hier niemals von uns Menschen abgewandt hat. Wie gesagt, Gott hat sich vollkommen in Jesus offenbart. Und an welcher Stelle in der Bibel lesen wir, dass Jesus zu den Sündern sagt, weg von mir, ich kann dich nicht ansehen, deine Sünde ist mir zuwider. Nein, die Pharisäer sind eher diejenigen, die das sagen, die sich stolz auf die Brust schlagen und sagen, danke Gott, dass ich gerecht bin und nicht so sündig wie der andere. Das hier ist niemals das Evangelium gewesen, ein Gott, der sich von uns Menschen abwendet, sondern das hier ist die Botschaft, die wir haben, ein Gott, der uns Menschen begegnet ist. Und wenn wir Menschen, wenn du dich, wenn wir uns heute noch von Gott abwenden, dann kommt Gott hinterher und begegnet uns mit seiner Liebe. Und wenn wir uns immer noch von ihm abwenden, dann bleibt er an uns dran und er kommt uns nach und er begegnet uns mit seiner Liebe. Und wenn wir vor ihm weiterhin weglaufen, dann gibt er nicht auf und kommt uns nach. Und selbst wenn wir Menschen Gott packen, ans Kreuz schlagen und sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, dann kommt er mit seiner Vergebung und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Evangelium, das sehr viel froher ist als das, was vielleicht einige von uns kennengelernt haben. Aus einer Drohbotschaft mit der Angst, hat sich Gott von dir abgewandt? Bist du noch geliebt? Bist du noch im Himmel? Oder hast du es verspielt? Wird eine Botschaft, die heißt, Gott ist da und er wendet sich dir zu. Und wenn wir Pfingsten feiern und davon reden, dass wir uns eine neue Sprache gegeben ist, dann ist vielleicht es auch eine Überlegung wert, ob uns als Gemeinde, wir unsere Sprache von dem Evangelium einmal neu aufnehmen und überlegen, was es bedeutet, welche Botschaft wir für diese Menschen haben, die wir selber nehmen. Vielleicht sitzen einige heute Morgen hier und denken sich ständig die ganze Zeit, Gott ist weit weg und ich muss mich ständig umdrehen und schauen, ob ich ihn irgendwo sehe und hoffen, dass er sich mir zuwendet. Und dabei sitzt Gott eigentlich die ganze Zeit da und wartet auf dich und möchte dir begegnen in seiner Liebe. Ich lade euch ein, einmal das zu überdenken, eure eigene Geschichte, eure eigene Botschaft zu überdenken, die ihr aufgenommen habt, und zu überlegen, welche Botschaft wir für diese Welt haben. Amen.